Also natürlich bei der Begutachtung, es hat mir aber auch im Vorfeld geholfen, weil wenn man das tatsächlich auf Papier gebracht hat, ist das sehr ernüchternd.
Mit Pflegeleben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast mit Pflegeleben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige. Mein Name ist Viktoria Graul und zusammen mit meinen Gästen bekommst du hier Impulse für ein achtsames und selbstbestimmtes Leben bei der Betreuung und Pflege von Angehörigen. Wenn bei euch zu Hause Pflegekräfte im Einsatz sind, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass sie ihre Arbeit in einer Pflegedokumentation erfassen. Damit wird sichergestellt, dass die Pflege strukturiert abläuft und alle auf dem gleichen Stand sind. Und für dich als pflegende Angehörige oder pflegender Angehöriger gibt es eine ähnliche Möglichkeit, den Pflegealltag nachvollziehbar festzuhalten mit dem sogenannten Pflegetagebuch. Das ist freiwillig und nicht so standardisiert wie in der professionellen Pflege, hat aber auch viele Vorteile und das schauen wir uns heute mal näher an. Im Internet findest du verschiedene Vorlagen für sein Pflegetagebuch. Manche sind tabellarisch aufgebaut, sodass du typische Pflegetätigkeiten und den dafür benötigten Aufwand festhalten kannst. Andere funktionieren eher wie Checklisten, bei denen du die entsprechenden Punkte einfach ankreuzt. Und ja, es gibt auch Pflegetagebücher, die sich direkt an den Modulen orientieren, die der medizinische Dienst bei der Pflegebegutachtung berücksichtigt und abfragt. Aber bevor du dich da durchsuchen musst, kannst du auch ganz einfach die Funktion Pflegetagebuch in der kostenlosen mit Pflegeleben App nutzen. Das Pflegetagebuch findest du dort unter dem Schlagwort Pflegelogbuch. Der Vorteil, die Informationen, die du dort einträgst, lassen sich beispielsweise mit deiner Familie teilen, das ist super praktisch und du kannst das Logbuch ausdrucken und hast es für den Begutachtungstermin dann griffbereit. Mehr auf mitpflegeleben.de. Jetzt aber mal zur Kernfrage, was bringt so ein Pflegetagebuch konkret im Pflegealltag? Das kann mein erster Gast Melanie aus erster Hand erzählen. Sie hat das Pflegetagebuch bereits zweimal bei Terminen mit dem medizinischen Dienst eingesetzt und ist dafür jeweils über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen vor dem Termin geführt. Melanie ist 45 Jahre alt, kommt aus Nordrhein-Westfalen und sie pflegt ihren Ehemann, der an psychischen Erkrankungen leidet, Angststörungen, Kontrollzwang und Zwangshandlungen. Im Pflegealltag zeigt sich das beispielsweise darin, dass Melanie ihren Partner immer wieder dabei unterstützt, mit seinen Zwängen umzugehen. Sie bestärkt ihn zum Beispiel darin, nicht ständig nachzusehen, ob die Kaffeemaschine aus ist oder die Haustür abgeschlossen wurde, bevor sie zum Arzt fahren. Und ein Pflegetagebuch zu führen, ist für Melanie quasi aus der Not heraus entstanden, da sie unzufrieden mit der Einstufung in Pflegegrad 1 war. Das Pflegetagebuch hat aus ihrer Sicht maßgeblich zum Erfolg bei der Zweitbegutachtung im Widerspruchsverfahren beigetragen. Ende 2024 hat die Pflegekasse die Einstufung entsprechend korrigiert und seitdem erhält Melanies Ehemann erstmals Pflegegeld und zwar für Pflegegrad 2. Hier schildert sie ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Gutachter bei der Zweitbegutachtung, das sie geführt hat, um ihre eigene Sichtweise auf die Pflegesituation eben klar zu machen und bei dem das Pflegetagebuch zur Anwendung kam.
Vom Gefühl her war ich eigentlich sehr emotionslos, ne, weil ich ja jetzt in der Pflicht war. Das war auch vom Gespräch her getrennt. Das Gespräch hatte stattgefunden mit meinem Mann und dann habe ich darum gebeten, dass wir bitte, ne, draußen nochmal sprechen können. Und dann war ich natürlich sehr emotionslos und habe dann halt die Punkte rausgeholt und gesagt, aber hier haben wir das und da haben wir das. Also auch, weil es eben wie eine Prüfung in der Schule so ist. Da wird jetzt nochmal eine Frage gestellt und jetzt hast du zu liefern. Und dann guck mal, dass du wirklich schnell da jetzt was rausbekommst. Und dann guckst du da in deinen Unterlagen und dann kannst du mir sagen, okay, aber wir haben das und das und das und so viel und so und so viel. Das ist hier, ne, täglich, mehrfach. Ja, so.
Ich fühle das total. Das ist so eine richtig stressige Situation. Man will, dass alles rund läuft, aber oft kommt es ja anders als geplant. Und dann stellt sich die Frage, wie kann man die wichtigsten Punkte dem Gutachter oder der Gutachterin vor Augen halten? Und genau da kommt das Pflegetagebuch ins Spiel und dann lieferst du einfach ab. Es gibt noch einen zweiten Nutzen, den Melanie anspricht, und der liegt in der Vorbereitung auf den Begutachtungstermin. Das ist eine Phase, da kann das Pflegetagebuch wirklich ein Mittel zur Selbstreflexion sein. Das kann aber auch schmerzhaft sein, weil einem plötzlich Dinge bewusst werden, die man im Alltag sonst eher verdrängt oder gar nicht so stark wahrnimmt. So schildert das zumindest Melanie.
Ach, als Angehöriger funktioniert man oftmals so und kommt so durch den Tag und man neigt auch dazu, ähnlich wie der Pflegende zu Pflegende selbst, die Sachen so runterzuspielen. Das ist ja nur so ein bisschen und so groß ist die Einschränkung gar nicht. Wenn man das tatsächlich auf Papier gebracht hat, ist das sehr ernüchternd. Also das kann auch so richtig tief einschlagen, weil man dann auch schwarz auf weiß für sich selbst sehen kann, boah, das ist nicht wenig, das ist richtig, richtig viel, was ich hier leiste und was hier irgendwie, ne, kompensiert werden oder wo man halt Hilfe leisten muss.
Ich finde es wichtig, dass sie das anspricht, aber wir wollen ja hier nicht wie eine Trauerente durch die Folge watscheln. Viel wichtiger finde ich, auf das zu schauen, was so ein Pflegetagebuch bringen kann. Und beim Thema Selbstreflexion ist es nun mal so, dass so ein Pflegetagebuch empowert, weil du durch mehr Klarheit viel eher checkst, was du wirklich brauchst und dann selbstbewusster sagen kannst, was eben Sache ist und wo deine Grenzen liegen. Wie gesagt, Melanie hat so ein Pflegetagebuch bereits zweimal geführt. Einmal im Zusammenhang mit der Zweitbegutachtung Ende 2024 und dann, kleine Ergänzung, auch nochmal bei der Wiederholungsbegutachtung des Pflegegrades Ende 2025. Weil Melanie damals mit den Vorlagen im Internet nicht so richtig zufrieden war, hat sie sich einfach ihre eigene Version zusammengestellt. Selbst ist die Frau, finde ich gut. Und ja, Melanies Version ist zweigeteilt und setzt sich zusammen aus einem Alltagsprotokoll mit der typischen Aufgabensammlung und einem weiteren Teil, in dem sie ihre Pflegetätigkeiten den 6 Modulen der Pflegegradbegutachtung zuordnet. Pro Tageseintrag war Melanie ungefähr 10 Minuten beschäftigt, sportlich, wobei die komplette Tagesstruktur anfänglich aufzuschreiben natürlich zeitaufwendiger war als die täglichen Aktualisierungen danach. Hier spricht sie nochmal selbst drüber, wie ihr Tagebuch aufgebaut ist.
Ja, das war also beginnt im Prinzip ja erstmal mit den Daten des Angehörigen, ne? Wann, wo wohnt der, wann ist der geboren, welche Diagnosen, welche Medikamente oder welche Anwendungen, weiß ich nicht, Einreibung, sonst wie, was da so alles gibt, ne, sind notwendig. Und dann die einzelnen Punkte des Fragekatalogs, was eben zutrifft, ob man, ne, selbstständig, unselbstständig, ich weiß es nicht, sind 4 oder 3 Kategorien. So, und dazu habe ich dann gezielt zu den, ne, Frage, also wir sind im Modul 3 und dann guckt man nächtliche Unruhe als Beispiel und dann nochmal explizit eine Auflistung. Wann, wie oft passiert das? Passiert das täglich? Passiert das wöchentlich? Passiert das monatlich? Und da auch mit Daten nochmal aufschreiben, ne, dass man dann tatsächlich sagen kann, ja, ich habe es ja hier geführt. Dass ich sagen kann, ich sage nicht einfach so wöchentlich. Ja, und dann dazwischen, wenn es nochmal irgendwelche anderen besonderen Vorkommnisse gab. Aber ich sag mal, das ist dann in dem Tagebuch schon eine Zusammenfassung. Also ich würde mal sagen, es ist so zweiteilig. Bei dem einen kann man bei dem einen Teil Brainstorming sammeln, einfach wild schreiben und auch täglich reinschreiben, was weiß ich, 7.30 Uhr muss ich jetzt waschen, muss ich das machen oder um 3 Uhr muss ich beruhigen oder was weiß ich nicht. So, und das aber dann nochmal entweder zusammenfassen, dass man es dann in dem Teil mit den Fragen oder Modulen nochmal da reinfragen kann, oder du kannst halt einen Bezug dazu machen und kannst sagen, okay, zu der, ne, 3.2 Situation, nachts Unruhe, haha, da schlage ich mal jetzt den detaillierten Bereich auf und da kann ich hier das und das und das zeigen und sagen.
Warum hast du dich für genau diese Strukturierung entschieden und nicht für so eine typische Protokollierung mit Datum, Uhrzeit und den Tätigkeiten?
Ja, ich habe mich gegen die anderen Formen des Tagebuchs entschieden, weil sie zu allgemein waren. Also da gab es keine Hinweise oder kaum Hinweise, was bei der Begutachtung als Tagebucheintrag relevant ist. Wenn ich mir die Mühe mache und das Tagebuch schon führe, was ja lästig ist und auch wieder Energie frisst, dann möchte ich doch auch, dass da drin das steht, was der Gutachter begutachten muss. Und wenn das nur frei ist, ich stehe um 7.30 Uhr auf und dann habe ich ihm beim Aufstehen geholfen oder dies und jenes gemacht habe, dann ist es so, dann vergisst man einfach viel zu viel. Man weiß ja gar nicht, welcher kleinste Schritt muss eventuell mit aufgeschrieben werden oder nicht. Und dann machst du dir viel zu viel Arbeit. Oder ist das falsch und zu wenig drin? Dann reicht es auch nicht.
Melanie hat Papier und Stift genommen, um alles festzuhalten. Ganz klassisch. Also keine digitalen Werkzeuge. Schwierig für sie war vor allem, die einzelnen Zettel zu bündeln und nicht zu verlegen, erzählt sie noch. Und was Melanie bei dieser ganzen Zettelwirtschaft am wichtigsten erscheint, das fasst sie in diesen drei Tipps zusammen.
Frühzeitig anfangen. Also eine Woche vor der Begutachtung ist es zu spät. Man sollte locker 4 bis 6 Wochen anfangen oder früher. Dann wäre es gut, ja, Stichworte zu machen erstmal, ne? Also zusammen Brainstorming, alles aufzuführen und dann das nachher zu organisieren. Und wichtig finde ich dass man sich bewusst ist, dass die Liste einen selber umhauen kann, also diese Dokumentation. Und dass es nicht unbedingt förderlich ist, dem zu Pflegenden das alles detailliert hinzulegen, weil das psychisch halt negative Auswirkungen hat.
Kleine Ergänzung zu Melanies letztem Tipp. Ob so ein Pflegetagebuch förderlich ist für die Beziehung zu der Person, die du pflegst, das hängt natürlich je nach Pflegesituation sehr von den jeweiligen Diagnosen und der gemeinsamen Beziehung ab. Das Pflegetagebuch kann natürlich auch ein Türöffner sein für mehr Tiefgang in eurer Beziehung. Das wäre doch toll. So, kommen wir jetzt mal zu meinem nächsten Gast. Rund um das Thema Pflegetagebuch gibt es ja auch einige Missverständnisse und Unsicherheiten und die wollen wir jetzt mal aus dem Weg räumen. Dazu habe ich mit Maria Koch gesprochen. Sie ist Leiterin der Pflege- und Hospizdienste der Johanniter Unfallhilfe in Berlin-Brandenburg und war bereits in der ersten Folge zu Gast, wo es um den Pflegebegutachtungstermin ging. Solche Pflegetagebücher sind ein fester Bestandteil der kostenlosen Beratungsgespräche für pflegende Angehörige, die Maria Koch und ihr Team eben anbieten. Und was Maria Koch da immer wieder beobachtet, viele pflegende Angehörige sind dankbar, im Beratungsgespräch überhaupt auf das Pflegetagebuch aufmerksam geworden zu sein, da sie sowas vorher halt nicht kannten. Und was Missverständnisse betrifft, da steht aus ihrer Sicht an erster Stelle die Fehleinschätzung.
Ja, dass es eben reicht, Pflege zu dokumentieren. Aber Pflege ist eben sehr, sehr umfangreich. Das geht los bei der Tablettengabe, beim Rezept beim Arzt holen, bei Urkunden von irgendwelchen Ämtern zu besorgen, hin über Pflegetoilettengänge und Gespräche. Auch Gespräche mit meinem Angehörigen, die über bestimmte Themenbereiche gehen, ist das eine Betreuung, ja. Wenn ich Rätselhefte besorge und mich mit demjenigen hinsetze und spiele oder ähnliche Dinge tue, sind das Betreuungssituationen, die einfach auch den Pflegebedarf signalisieren. Ich muss wirklich jede Handlung, die im Zusammenhang mit dem Pflegebedürftigen steht, dokumentieren. Und da kommen wir dann vielleicht doch auch nochmal zu Nachteilen. Die Dokumentation, die ist schon sehr umfangreich und sehr, sehr zeitfressend. Also das vielleicht ein Nachteil, der letztlich dann aber bei einer guten Begutachtung oder einer guten Begutachtungssituation ja wieder zum Vorteil wird.
Kleine Ergänzung, wenn die Begutachtung nicht so gut ausfällt, hilft so ein Pflegetagebuch natürlich auch weiter. Egal wie, es ist wichtig, sich klarzumachen, je präziser die Einträge im Pflegetagebuch, desto nachvollziehbarer und glaubwürdiger wird, wie deine Pflegesituation im Alltag wirklich aussieht. Vor allem beim Begutachtungstermin kann dir das in die Karten spielen, das haben wir ja heute schon öfter gehört. Ganz wichtig, Und das bringt mich zum zweiten Missverständnis. Ein Pflegetagebuch ist aber nicht das Nonplusultra während so eines Begutachtungstermins.
Ohne Frage. Wenn ich nur mit meinem Pflegetagebuch da sitze, ist es wahrscheinlich nicht ausreichend. In der Regel haben die Patienten, die einen Pflegebedarf haben, vorher auch unzählige Epikrisen. Und selbst wenn es nur eine Epikrise, ne, aus dem Krankenhausaufenthalt oder ähnliches ist, vor einem Begutachtungstermin ist es wirklich sinnvoll, sich alle Unterlagen zusammenzuholen. Die Unterlagen, die der Arzt da hat und alle anderen medizinischen Unterlagen, die ich zur Verfügung habe, sollte ich schon mit bei haben. Das Pflegetagebuch ist nicht alleinig der Beweis dafür, dass Pflege notwendig ist. Klar müssen medizinische Diagnosen da sein, aber das ist eine gute Unterstützung. Auch für mich als Angehöriger, um zu wissen, was passiert eigentlich, was mache ich alles und wo muss ich langfristig entlastet werden.
Bleibt noch das dritte Missverständnis und das betrifft, was in ein Pflegetagebuch reingehört. Das fängt bereits mit dem Wort Pflegetagebuch an. Das ist ein wenig irreführend und schreckt vielleicht auch ab. Besser wäre so eine Bezeichnung wie Tagesstrukturplan oder Logbuch. Denn was du auf keinen Fall festhalten sollst, sind...
Naja, Gedanken und Gefühle. Ne? Also tatsächlich nicht als Tagebuch nutzen, sondern wirklich bei den Fakten bleiben. Bei den Fakten bleiben, bei den erbrachten Leistungen bleiben. Und ja, klar, Gefühle rauslassen. Also ich muss jetzt nicht schreiben, heute war ich traurig, weil Mutti ihre Schuhe nicht gefunden hat. Stattdessen würde ich schreiben, Mutti hat heute ihre Schuhe nicht gefunden, Punkt. Ne? Also ist ja tatsächlich ein Merkmal, was auf eine Diagnose hinführt beispielsweise.
Tatsachen schaffen, das ist hier das Stichwort. Und wenn du in so einer Situation beispielsweise Lösungen entwickelst und daraus etwas für deine pflegerischen Tätigkeiten ableitest, dann halte das unbedingt im Pflegetagebuch fest.
Wenn tatsächlich eine demenzielle Erkrankung vorliegt oder aber eine beginnende, dass man Schilder malt, ja, hier sind die Schuhe beispielsweise, ja, und dann dokumentiere ich, dass ich quasi unterstützende Schilder gekauft, gemalt, gebastelt habe.
Wie du hörst, ein Pflegetagebuch kann richtig was anstoßen. Also nicht nur festhalten, was passiert, sondern so ein Tagebuch kann auch dazu beitragen, dass du neue Lösungen im Pflegealltag ausprobierst. Zu guter Letzt, ich habe die Fachfrau dann natürlich noch gefragt, was für Strukturen sie empfiehlt, damit nichts Wichtiges im Pflegetagebuch untergeht.
Also das ist ja tatsächlich individuell in dem vergangenen Podcast, wo es um Begutachtungen ging. Da sagte ich ja, dass man sich vielleicht auch nochmal mit diesem Begutachtungsinstrument auseinandersetzen soll. Da gibt es ja auf verschiedenen Webseiten verschiedene Möglichkeiten, sich zu testen, ob denn irgendwie tatsächlich auch ein Pflegegrad schon vorliegt, ne? Also ob überhaupt die Chance besteht. Das ist natürlich sinnvoll, die einzelnen Themenpunkte, Mobilität, kognitive Einschränkungen und so weiter und so fort, schon einzeln zu betrachten und das Pflegetagebuch danach auszurichten. Ne? Also einfach, um für sich eine Struktur zu haben. Das muss aber wirklich auch individuell passieren. Der eine sagt, okay, das ist für mich eine ganz sinnvolle Geschichte, wenn ich das für mich so strukturiere. Der andere sagt, okay, ich brauche aber ganz gezielte Zeiteinheiten, weil mein Tag sowieso zeitlich strukturiert ist. Dann geht mir nichts unter. Der andere sagt, nee, okay, ich brauche aber Zettelchen, die ich mir schreibe. Oder ja, ich schreibe es mir schnell auf der Hand, dass das nicht untergeht, wenn es irgendwelche spezifischen Sachen sind, die eben nicht alltäglich sind. Wenn tatsächlich ein Anruf getätigt worden ist, ne? Also ich musste jetzt beim Arzt anrufen aufgrund von fehlenden Medikamenten oder zusätzlichen Symptomen, die jetzt aufgetreten sind.
Und das ist das Fazit.
Praktisch für Begutachtung, Selbstfürsorge und Kommunikation. Ein Pflegetagebuch kannst du als Gedankenstütze in Begutachtungsterminen einsetzen. Außerdem hilft es dir, deinen Pflegeaufwand, deine Grenzen und Bedürfnisse sichtbarer zu machen. Und auch wichtig, ein Pflegetagebuch kann sogar der Türöffner sein, ins Gespräch zu kommen und den Pflegebedarf gemeinsam mit der Person, die du pflegst, anzupassen. Nenn es, wie du willst. Pflegetagebuch, Pflegelogbuch, Tagesstrukturplan. Hauptsache, du dokumentierst eure Pflegesituation. Und das bitte akribisch, denn auch die kleinen Dinge zählen, wie Kissen ausschütteln, Uhrzeit ansagen oder Gespräche führen über zusätzliche Hilfsangebote. Fang am besten ab Antrag zum Pflegegrad an, so ein Tagebuch zu führen, und das für mindestens 2 Wochen. Nee, du musst nicht jeden Tag einen Eintrag machen. Eigene Gefühle haben im Pflegetagebuch keinen Platz. Wie du das Pflegetagebuch führst, bestimmst du selbst. Wie viele Minuten pro Eintrag, per App oder auf Papier, abends auf der Couch oder zwischendurch, wenn's passt. Wer ist hier der Boss? Du bist der Boss. Wenn dir diese Folge von Mit Pflege leben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige, geholfen hat, dann schenk uns 5 Sternchen im Podcast-Player deines Vertrauens und aktiviere die Glocke, um zukünftige Folgen nicht zu verpassen. Schau dir auch unbedingt die kostenlose Mit Pflegeleben-App an, ne? Hatten wir heute schon in der Sendung. Wie gesagt, dort kannst du ein Pflegelogbuch führen und ja, mir auch mal gerne schreiben, wie du damit zurechtkommst. Die App hat auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen, damit dein Pflegegradwiderspruch gelingt, und viele weitere Organisationstools. Den Link zur Mit Pflegeleben-App packe ich dir in die Shownotes. Ja, und für Feedback, Fragen oder Erfahrungsaustausch schreib mir gerne an podcast@mitpflegeleben.de. Schön, dass du zugehört hast. Pass gut auf dich auf und bis zur nächsten Folge.